Daddy, you're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät. Neben mir sitzt Klaus Bieler und zugeschaltet aus der Ferne ist ein ganz besonderer Gast, nämlich der Moderator des Podcasts SWR1 Meilensteine, Frank König. Herzlich willkommen bei uns.
Hi, freut mich, dass ihr mich einmal eingeladen habt hier. Da bin ich.
Ja, froh. Das ist die Retourkutsche, die Revanche für mein Gastspiel bei euch zum Album 10 von Pearl Jam. Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema uns ausgesucht, nämlich lebensverändernde, lebenskommentierende oder Lebensabschnittsphasen kommentierende Popsongs.
Oder einleitende.
Oder einleitend, ja, Initiationssongs. Und es ist ein Thema, das uns alle drei, glaube ich, weil wir ja doch durchaus Spinner sind auf diesem Gebiet, einigermaßen unter Stress gesetzt hat. Denn was nimmt man da? Es gibt wahrscheinlich viel mehr Lieder, als wir uns jetzt überlegt haben, denn wir haben uns zur Auflage gemacht, jeder muss sich auf fünf Songs beschränken, damit es nicht uferlos wird. Und das ist halt eine von diesen stressigen Momenten, genauso wie die Frage nach dem Lieblingsalbum vielleicht aller Zeiten oder dem Lieblingsfilm oder so, wo man denkt, oh Gott, welches nehme ich da?
Sehr schwierig.
Welche fünf Lieder?
Das war wie Deutschland darf gegen Brasilien bei der WM nur 2 Tore schießen.
Genau. Sie müssen aufhören dann. Ich habe mir jetzt überlegt, wir gehen chronologisch vor. Also ich gehe zumindest in meiner Biografie chronologisch vor. Falls ihr das auch so macht, dann wärst du als, glaube ich, der Älteste von uns dreien, Frank.
Ja, darfst du nicht sagen.
Würdest du den Anfang machen? Mit deinem ersten lebensverändernden Song.
Das Verrückte an der Geschichte ist, dass das gerade so auf allen möglichen Ebenen Thema ist bei mir. Also wir haben ja jetzt gerade die 250. Folge der Meilensteine heute an dem Tag, am 19. Februar, wo wir das hier aufzeichnen, an den Start gebracht. Ich habe heute die 251. Produziert. Und das war ABBA, da kommen wir später noch drauf zurück, Waterloo, was viel mit meinem Leben zu tun hat. Und jetzt ist heute so ein Tag, wo ich andauernd mit meiner eigenen musikalischen Biografie in Kontakt komme. Ich bin ganz aufgewühlt, werden wir noch gleich merken, warum. Das Leben, lebenseinleitende Songs hast du es ja vorhin genannt, Klaus, glaube ich, ne?
Oder Lebensphasen einleiten.
Ja, da kann ich gleich mal was sagen. Das Ende der Windelphase, ja, das hat bei mir, ich bin ja Jahrgang 66, wir können es ja ruhig sagen, ne? Das ist bei mir, wann ist das so? Bei, vielleicht als ich 2 war oder so. Oder ja, weiß ich nicht. Als ich dann auf den Topf ging, da begann meine popmusikalische Intronisation. Ja, und zwar. die Going-Going-Platte, so habe ich das als Kind genannt. Und ihr werdet an den ersten Tönen wissen, welches Lied meine große Schwester Sibylle immer auflegen musste, damit ich erfolgreich aufs Töpfchen gehen kann. Achtung, es kommt jetzt, ihr wisst sofort bei den ersten Tönen, was es ist.
Ja.
Für mich war das alles klar. Die Going-Going-Platte. so habe ich das getauft, wahrscheinlich wegen dieses grandiosen Orgel-Intros bei A Whiter Shade of Pale von Procol Harum. Ich habe dann irgendwann mich mal länger mit dem Song auseinandergesetzt. Übrigens,
auf dem Töpfchen. Heißt er,
auf dem Töpfchen auch. Tatsächlich wollte ich das mal vom Radio aufnehmen und dann lief das gerade im Radio und mein Bruder rief mir zu, Frank, da läuft weiter Shade of Pale, das wolltest du doch aufnehmen. Und ich saß tatsächlich gerade auf dem Klo. Also insofern hat das schon eine Geschichte. Interessant ist auch an dem Datum heute, da wir das aufzeichnen, ne, der 19. Februar, dass Gary Brooker von Procol Harum genau heute vor 2 Jahren gestorben ist. Das ist auch so ein komischer Zufall. Das ist so meine Art, komische Zufälle mag ich sehr gerne und ich muss sagen, dieser Song ist einfach auch ein Stück mein Leben, kommentiert mein Leben, weil es einfach so grandios erzählte Geschichte ist, die so viel beinhaltet und man nicht so genau weiß, wo die Reise hingeht, also diese 16 vestalischen Jungfrauen. Ich glaube, da fragt man sich auch im Commitments-Film, was die überhaupt da bedeuten, ne? Und die haben mal gesagt, das Ganze ist eher so, das habe ich natürlich als Topfkind noch nicht kapiert, was das überhaupt sein soll. Aber diese ganze Geschichte ist ja eigentlich wie so ein surrealistischer Kinofilm. Also irgendwie eine Party, irgendwie geht es auch um Beziehungen, die Frau wird immer bleicher, man weiß nicht so genau warum. Es ist sehr schön verschachtelt und es tun sich Bilder auf. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, was mich als Kleinkind so fasziniert hat, dass sich diese irren Bilder da auftun in dem Song. Das ist, glaube ich, wenn man das Orgelintro auch als Kind hört, schon absolut mystisch und verzaubernd. Da bin ich eigentlich sicher, dass man das als Kind schon erraten kann.
Man hat ja den Eindruck, wenn man dieses Orgelintro hört, das ist ganz alte Musik. Also man meint ja auch, das gibt es schon immer. Das ist so was ganz Großes.
Es steckt ja auch viel altes, Bach drin, ne?
Archaisches. Ja, genau.
Ja, Orgel verbindet man ja immer mit Kirche, alte Fresken.
Ja. Ich warte mal, ich habe gerade hier vorhin in einem ganz anderen Zusammenhang einen alten Brief gefunden, den meine Schwester, da war ich allerdings erst 10 Monate alt, an meine Großtante geschrieben hat. Und da steht drin, der größte Musikenthusiast in unserer Familie ist kein größerer als Frank. Er weicht mit konstanter Bosheit nicht von der Seite dessen, der Gitarre spielt und widersetzt sich jedem, der ihn abführen will, unter allen drohenden Vorzeichen lautstarken Gebrülls. Allein Sibylles Geigenspiel verschmäht er, indem er es mit einem geringschätzigen Och bezeichnet und sich wichtigeren Dingen wie dem Bekauen eines Kochlöffels zuwendet. Was wieder auf seinen Musikverstand schließen lässt. Also das zu meiner musikalischen Früherziehung.
Ja, die Hausgeige erfreut sich nur wenige Gegenliebe.
Ja. Ja, da warst du früh dran, also bei mir wirklich später los mit der Popmusik.
Ich hatte halt die drei älteren Schwestern. Das war sehr, sehr prägend.
Ja, das ist ja bei Klaus auch mit seinen Brüdern. Das ist ja Dauerthema. Die sind ja quasi zu Gast ständig bei uns im Podcast. Das hatte ich nicht. Ich musste mir das alles mühsam selbst erarbeiten.
Ja.
Ja. Procol Harum ist mir vor kurzem erstmal aufgefallen, dass die ja schon noch mehr Lieder haben, gell, als nur dieses.
Homburg zum Beispiel, genau.
Ich hab's auf Singen. Großartiger Song. Und zwar oder, gar oder, nicht oder, schlecht.
Ja? Wie heißt die Nummer hier? Salty Dog.
Ja.
Großartig.
Ja.
Ich habe eine Single, da ist irgendein Pirat oder so drauf, aber ich weiß nicht.
Ist aber die
ja, das wird Salty Dog sein, schätze ich mal.
Ja, möglich, schaust gleich nach.
Passt vom Text, glaube ich, auch, gell. Mhm. Ja. Ist so eine Band, die man halt reduziert, wie viele so in den 70ern, die man reduziert auf einen Song, gell. Geht ja manchen so Golden Earring oder so irgendwie, wo man nie mehr kennt als nur diesen einen.
Welches Lied von Golden Earring?
Raider Love.
Siehst du, mein Bruder in seiner Band Egal sang das Lied Buddy Joe. Ja, sehen Sie mal.
Obskure B-Seiten.
Ja, wer weiß.
Ja. So, ja, sehr schön. Dann wärst du an der Reihe, Klaus, mit deinem ersten Song.
Okay, also meine Sozialisation begann nicht auf dem Topf, sondern jetzt geht's wieder los. Mein Bruder, 5 Jahre älter, Jahrgang 66 übrigens, wie du, Frank, zur Kommunion einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen. Und ich hatte einen musikaffinen Onkel aus Freiburg, den Onkel Burkhardt, der ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Und der hat uns 2 Kassetten aufgenommen. Eine rote und eine blaue, fast wie bei den Beatles, ich nenne es deshalb auch das rote und das blaue Album. Und wenn ich jetzt ganz korrekt wäre, würde ich sagen, meine musikalische Sozialisation begann mit David Cassidy und Rock Me Baby. Rock Me Baby, eigentlich ein ekliges Lied. Und dann kam noch...
Bisschen klebrig, ja.
Ja, also ziemlich eklig eigentlich. Und dann Susie Quattro, Can the Can.
Super Lied, super. Yeah.
Und auch aber Waterloo und The Shadows, Apache. Da war so Zeug drauf und das hat mich immer irgendwie im Hinterkopf verbunden mit meiner frühen Kindheit und eben mit Popmusik. Und da war auch aber drauf mit S.O.S., und Elton John.
Oh, das kommt noch.
Ja, und ganz witzig auch Albert Hammond mit It Never Rains in Southern California. Und vor 10 Jahren habe ich zu dem Lied mit Albert Hammond auf der Bühne Playback-Gitarre gespielt. Echt? Und ja, ja, im Europapark bei José Carreras Gala, auch mit Chris de Burg. Aber dass ich dieses Lied von Onkel Burkhards Kassette mal auf einer Bühne, also das wurde ja aufgenommen, wo ich noch gar nicht auf der Welt war. Mhm. Und dass ich dazu dann so tue, als ob, das war natürlich äußerst witzig. Und dann war noch so Zeug drauf wie Nazareth mit Shanghai in Shanghai. Also
Nazareth.
Mein Onkel war wirklich richtungsweisend. Und die andere Kassette, die war ja nicht so stark. Da ging es los mit Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie. Und
oh, das liebe ich ja. Das finde ich so dämlich. Das ist so, Yes Sir, I Can Boogie, ja, but ja. I need this certain song. Aha. Boogie, boogie all night long.
Irgendwie
Mister, you have was mit Hesitation.
Ja, ja, aber ich hab sie natürlich auf Single und LP.
Natürlich.
Und dann war aber leider
Extended Mix.
Dann war auf, obwohl das war auf der viel zitierten 77er Schlagerplatte, die wir dann auch bekamen. Also das war gar nicht auf dieser roten Kassette, ich habe mich gerade verblättert, sondern es ging dort weiter mit Carl Douglas Kung Fu Fighting. Und, meine Brüder haben wegen dieses Liedes auf die Schnauze bekommen vom Nachbarn, weil die das vor dem Haus sangen. Ich glaube, das war dann 76 oder so. Und da kam der Nachbarsjunge von seinem Vater runtergeschickt und hat ich hab den Braten gerochen, aber meine Brüder wurden abgeschmiert, wie man das so nannte. Und darauf war auch noch aber mit einem extremen Rocker, nämlich mit So Long. Und das finde ich extrem cool, das Lied. Mhm. Auch ein bisschen fies mit diesem aber echt stark. Und viel deutsches Zeug zieht den Kopf aus der Schlinge, Bruder John, Udo Jürgens und Benny, du bist 16 und Gunther Gabriel, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Und Danny Christian, den kennt eigentlich niemand, Rosa Munde, schenkt mir dein Herz und sagt, ja, frag doch nicht gleich die Mama. Schöne Texte, aber wie gesagt, die erste Kassette war viel besser. Und dann mit 11 habe ich mich zum ersten Mal mit Musik verliebt. Das hatte nichts mit der Kassette zu tun, sondern natürlich mit meinem mittleren Bruder, der immer das Haus beschallt hat und der war Bab-Fan. Das ist ja heute unvorstellbar, dass eine Band wie Bab so Erfolg hat. Also nicht nur wegen des Dialekts, sondern weil das ja heutzutage viel so authentisch und hemdsärmelig und so rüberkommt. Also die Jugend wird wahrscheinlich denken, hä, was ist das? Jedenfalls das Lied, das meine erste Liebe, also es war ein Mädchen, mit dem war ich schon in der Grundschule und dann war ich in Klasse 5 und ich lief immer mit ihr heim. Sie hatte eine Jacke an, die war wie ein umgenähter Flocati-Teppich und ich manchmal ist sie vor mir abgebogen und dann habe ich aus dem Fenster dann noch ihre letzten Schritte beobachtet. Die hat so 300 Meter oberhalb von uns gewohnt auf dem Monte Bonzo, wie wir das nannten, weil dort die Reicheren wohnten. Und das Lied, das ich meine, das Verliebtsein begleitet hat, war Dokans Zaubre von Drinnen und Russe Album.
Und soll ich mal einstarten?
Ja.
Da können wir es doch einfach mal hören.
Das
ich hab's
können
ja aufgeben.
Wir mal hören.
Gedanke bei dir sitz ich am Fenster ohne Höhe, was sich abspielt für der Tür.
Gut,
ja.
Also eine wunderschöne Gitarre.
Also das ist echt ein Lied, das mich jedes Mal kalt erwischt. Das ist, glaube ich, eins von den drei Liedern, wo ich nicht, das mich völlig fertig macht, glaube ich,
auf der ganzen Welt. Ja, positiv oder negativ?
Ja, das macht mich,
also ich glaub,
das berührt mich unfassbar tief. Und
ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen, die da romantische Erinnerungen dran haben. Ne? Ja. Das ist,
ich habe beruhigt.
Ich habe nicht mal irgendwelche Erinnerungen, aber jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich, mein Gott, ist das ein schönes und trauriges und melancholisches.
Ja,
und
ich glaube, das liegt wirklich
an. Er saß an der Fensterbank, hat er mal erzählt, der Wolfgang, weil es ein Meilensteine-Podcast war und erzählt immer dieses Solo, was im Original der Major da spielt, das ist die Glücksmelodie, so nennen die das immer.
Das habe ich geliebt.
Eine sehr schöne Beschreibung, dieses.
Unfassbar toll. Ich glaube, bei diesem Solo war ich dann völlig fertig, weil allein das Intro ist super. Und als dann das, ich hasse eigentlich Gitarren-Soli, betone ich auch immer, aber das ist ja keins, sondern es ist ja ein Choral irgendwie.
Nee, es ist umgekehrt, glaube ich. Das ist eins.
Das ist eins und alle anderen sind keins.
Ja, ja, das andere ist einfach nur Zeittotschlag.
Es ist, viele Gitarren-Soli sind einfach Sport.
Ja, oder
und ich persönlich mag das sehr gerne, wenn sich der Gitarrist dabei etwas gedacht hat, was vielleicht auch der ein oder andere im Publikum nachvollziehen kann und wenn wirklich Emotionen rüberkommen.
Ja, genau.
Insofern ist es eben ein ideales Gitarrensolo, finde ich 100%.
Es ist nämlich kein Handwerk, sondern es veredelt das Lied. Und ich finde,
es ist mehr als Handwerk. Es ist Handwerk, denn der Mann kann ja Gitarre spielen, aber es ist es kommt eben Gefühl rüber.
Und genau.
Das ist Handwerk plus Gefühl. Es ist dann in idealer Weise so, würde ich mal so sagen.
Ja, denn bloßes Handwerk lässt mich kalt. Und Wolfgang Niedecken ist ja vor allem auf der Platte finde ich extrem persönlich. Da gibt es ja noch das Lied Enz für Carmen und eine Insel. Mhm. Und er ist ja eigentlich in guter Gesellschaft. Ich würde jetzt nie, wenn ich ein Lied schreibe, echte Namen verwenden. Höchstens irgendwie verklausuliert. Aber er schreibt halt für seine bald...
Klaus, sehr, sehr gut. Dass ein Klaus sagt, er möchte verklausulierte...
Egal. Ja, genau. Nee, finde ich gut. Und er singt halt Enz für Carmen und eine Insel. Dann wurde es seine Frau. Und dann, weil er halt immer nur auf Tour war, kam es zur Scheidung und finde ich auch ein tolles Lied. Und wenn man sich jetzt in der Musikgeschichte umguckt, dann gibt es ja Paul und John, die haben sich, glaube ich, eh immer alles nachgemacht. Paul singt The Lovely Linda und John singt dann Oh Yoko und Paul singt dann irgendwann leider, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, ein Instrumental, Heather auf dem schlechten Album Driving Rain.
Und wow, eins meiner Lieblings-Paul McCartney-Alben.
Wirklich? Dann höre ich es mir nochmal an.
Ja, ich finde das...
Das habe ich jetzt.
Weil es so anders ist. Aber gut, das ist nicht unser Thema jetzt.
Nee, aber kann man. Ich höre es mir nochmal an. Ich habe es einfach mal so rausgehauen.
Klaus, du weißt, dass wir gesagt haben, 5 Minuten.
Es ist anders. Pro Song. Es ist wirklich anders, ja.
Okay, mein Schlusssatz: Es ist gefährlich, echte Namen zu singen. Und Bab war, finde ich, nie wieder so authentisch, weil es dann irgendwann halt leider in Majors Wunschband sich verwandelt hat. Bab, nämlich in eine Mainstream-Power-Rock- Band von internationalem Format.
Das ist aber nicht mehr so. Ich hab sie
jetzt
live gesehen. Die neue Band ist sensationell. Genau. Ich habe sie zu Wolfgangs 70. Dann eigentlich 71. in der Lanxess Arena gesehen.
Ja, ja.
Es war
nur...
Die Songs kommen ganz anders rüber als früher.
Genau.
Es ist hochprofessionell, ist jetzt fies gesagt, aber es ist einfach eine Band, die so tight zusammenspielt. Es ist sensationell. Ich bin ein Fan geworden wieder.
Ja, wieder, weil
Konnte diese Major, Allmänner, Allklatt war für mich, ich habe es im Podcast gesagt, ich habe euch verloren damals und dann hat Wolfgang gesagt, ach Junge, ich glaube, ich habe mich da selber verloren.
Ja, die Unschuld.
Fand ich eine schöne Reaktion.
Ja, super. Ja, man hat es ja immer lesen können, die Unschuld verloren, weil dann spielt Kurt Kress und Jan Dick sitzt im Hotel. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Aber ich habe zu lang geredet.
Nein, das holst du hinten wieder rein irgendwo. ich habe auch die Initiation in die Popmusik und wir reden ja viel über Popmusik in letzter Zeit da in unserem Podcast und sind viel in den frühen 80er Jahren gewesen und da ist das alles wieder hochgekommen und die Erinnerungen und es geht los, glaube ich, bei mir so ganz konkret mit 83 mit ZDF Hitparade und dann natürlich verliebt in Nena, schockverliebt wie so viele andere auch.
Ich nicht.
Mit Nur geträumt und 84 ist es dann Kim Wilde und Duran Duran sind ganz wichtig für mich, sind die Lauper. 85 die Ärzte, zu spät, hat gerade meine 4-jährige Tochter in ihrer Playlist, ich muss es gerade jeden Tag im Auto wieder hören oder darf es hören, zu spät. So wirklich so eine ganz frühe Jugenderinnerung. Madonna natürlich, Springsteen mit seinem 84er Album, die Cars, die Bangles. Das sind so diese magische Zeit der Frühpubertät und dann der Entdeckung der Popmusik eigentlich. Und der Radius erweitert sich und man besucht jetzt Freunde und Freundinnen in anderen Ortschaften und fährt dann mit dem Fahrrad 7 Kilometer und auf dem Walkman hat man dann halt irgendwie Bruce Springsteen mit Cover Me. Und es ist so eine neu gewonnene Freiheit, wie ich mich erinnere oder zumindest glaube zu erinnern. Und diese Phase endet für mich 1986 mit dem Besuch am Hamburger Maimarkt, Genesis im Mai 86 mit der Invisible Touch Tour, mein erstes Konzert. Und ich hatte einen Kumpel, der war ein paar Jahre älter als ich. Wir waren zusammen in der im Musikverein, in der Blaskapelle. Der hatte schon ein Auto und bei dem lief im Auto entweder immer U2 oder Genesis. Und Genesis vor allem die alten Sachen mit Peter Gabriel. Und daher war In the Cage war ein ganz magisches Lied, das mir eh immer schon gefallen hat. Und wir stehen in Mannheim im strömenden Regen. Und ich bin völlig weg von dieser Band und bin total entrückt sowieso schon. Und dann irgendwann fängt dieses Keyboard-Intro an und das Publikum fängt an, diesen Bass-Beat zu klatschen. Es ist dieses, was man kennt vielleicht von Three Sides Live. Und dann fängt Phil Collins eben an zu singen, I Got Sunshine in My Stomach. Und ich bin in dem Moment... Ist irgendwas passiert mit mir? Ich weiß es nicht. Es war wie so eine Marienerscheinung oder so für andere Leute. Also eine Epiphanie. Ich habe das Gefühl, ich heb ab. Also ich habe wirklich das Gefühl, jetzt fliege ich über diesen Platz. Und dieses Lied steigert sich ja dann immer weiter bis zu diesem unfassbaren Keyboard-Solo von Tony Banks. Das ist mehr Handwerk vielleicht wie Gefühl. Aber das war mir in dem Moment scheißegal. Es war die Perfektion. Und ich weiß nicht, ich habe sowas, glaube ich, ganz selten auch jemals wieder erlebt bei einem Konzert. Das war wie so, ich schwebe jetzt da drüber und sehe das alles. Und es war, also von da an hat mich die Popmusik natürlich auf eine Art im Würgegriff gehabt, wie wenig andere Dinge in meinem Leben.
Bis heute.
Begleitet mich bis heute. Vielleicht können wir ja gerade mal ganz kurz das Keyboard-Solo anhören.
Genau.
Naja, und es geht ja dann noch minutenlang so weiter und Schlagzeug ist natürlich auch fantastisch.
Ich habe nur auf Schlagzeug gehört
jetzt. Phil Collins setzt sich ja dann auch noch ans Schlagzeug und dann spielen sie zu zweit diesen Instrumentalteil und man weiß gar nicht mehr, wo man hinhören soll. Und es ist fantastisch. Krass. Es gefällt mir immer noch wie verrückt. Ich weiß nicht, Genesis. Ich bin da auch null objektiv. Ich liebe die einfach mit fast allem, was sie gemacht haben.
Da gibt es ja eh keine Objektivität.
Nee. Das ist
bei sowas.
Nee. Aber das ist spannend mit allem, was sie gemacht haben. Ne? Sonst gibt es ja so diese Puristen, die sagen, ach ja, das war ja eigentlich nur Genesis mit Peter Gabriel und dann machen die da so Pop und so. Ne?
Ja.
Wobei die ja gar nicht die einzige Band waren, die ihre Musik mal grundsätzlich überholt haben und ein bisschen was anderes gemacht.
Ja,
da waren sie ja gar nicht so einsam.
In den 80ern dann vor allem haben sie ja alle ihren Stil ein wenig geändert. Aber die vielleicht jetzt objektiv nicht ganz so überragende Invisible Touch fällt halt gerade in meine Entdeckung der Popmusik. Deswegen ist die natürlich auch immer verknüpft mit irgendwie was ganz Positives. Klar. Auch wenn sie als Album jetzt vielleicht nicht mithalten kann mit Lamb Lies Down oder so. Gut, Frank.
Ja, bin ich wieder dran.
Song 2.
Ich bin jetzt ja aus der Windelphase bzw. der Töpfchenphase raus und hatte irgendwann, in der Grundschulzeit, pfeifrisches Drüsenfieber, ziemlich fies, über Wochen krank und lag dann öfter mal da nieder im Zimmer meiner Schwester, die einen Plattenspieler hatte und ihre Plattensammlung, die wurde dann rauf und runter gehört und da, spätestens da, beginnt meine Liebe zu den Beatles, die ich ja nur auch oft im Meilensteine-Podcast vorgetragen habe. Und es gibt so viele Songs. Eigentlich sind alle Beatles-Songs irgendwie lebenskommentierend. Ich glaube, Beatles-Songs sind, wie sage ich immer zu meinem Sohn, denk immer daran, Junge, für jede Lebenssituation gibt es einen Beatles-Song.
Sehr gute Erziehung.
Ja, ich bin jetzt nicht zu sehr ausführend, aber da hat es schon mal eine sehr lustige Szene gegeben. Aber ihm zuliebe erzähle ich das jetzt nicht. Du hast ja was gesagt von Frauennamen und so. Egal. Ich werde jetzt dieses Lied hier starten, weil das irgendwie, also wenn es um lebenskommentierende Songs geht, dann
bin
muss
ich gespannt.
Das mit
dabei
sein. Jetzt. This is had a moment
with lovers and friends. I still super Snare-Sound. Some are dead and some are living.
In my life, I've loved them all.
Boah, was muss John Lennon für eine alte Seele gehabt haben, oder? Ich meine, der Mann hat das, da gibt es verschiedene Quellen. Es ist ein Song, den er sehr früh im Bus geschrieben hat, so ähnlich wie dann später Paul McCartney mit Penny Lane, wo er einfach so beschrieben hat. Es wurde dann später umgeschrieben nochmal. Ist auch nicht ganz klar, welchen Anteil Paul McCartney daran hat, aber das spielt alles keine Rolle. Es ist einfach, er hat das ursprüngliche Gedicht ist wohl uralt. Das hat er als Teenager geschrieben wohl. Und das wurde dann ausgearbeitet. Noch bei Tante Mimi im Haus, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht gibt es andere Beatles-Spezialisten, die da mehr Bescheid wissen. Wie auch immer, es ist dieses Ding, in meinem Leben gibt es einfach Orte und Personen, die ich immer bei mir trage, egal was passiert. Und das ist eine Botschaft, die so tief geht und so beruhigend ist, dass sie mir ganz viel bedeutet. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, woher es kommt. Das klingt jetzt anmaßend, aber ich fühle so eine gewisse Seelenverwandtschaft zu Lennon McCartney. Hat natürlich nichts mit den Songwriter oder musikalischen Qualitäten zu tun, sondern eher mit der Geschichte. Und da kommen wir heute Abend auch nochmal drauf ab und zu, weil ich sehr früh meine Mutter verloren habe. Und das ging ja den beiden auch so. Ne, also die beiden haben sich ja aneinander festgehalten. John Lennons Mutter, er wuchs ja bei Pflegeeltern auf, seiner Tante Mimi und seinem Onkel, der früh starb, zu dem er ein gutes Verhältnis hat. Tante Mimi ist dann, seine Mutter Julia, die hat er erst dann später kennengelernt. Die Szene in dem Film Nowhere Boy, die ist furchtbar, wo Tante Mimi eingreift und den John mitnimmt, weil die Eltern sich streiten, wer von beiden das Kind kriegt und er vor die Wahl gestellt wird mit 5 Jahren und sie nimmt ihn dann mit und er wächst bei Pflegeeltern auf und als er seine Julia dann wieder kennenlernt, da wird sie von einem betrunkenen Polizisten überfahren und stirbt und Paul McCartneys Mutter ist an Krebs gestorben und wenn man sich deren Vita anguckt, die beiden haben sich einfach aneinander festgehalten und das ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und wo ich mich immer wieder freue, dass es Menschen gibt, die solche Songs geschrieben haben, über diese Fähigkeit, Menschen im Herzen zu behalten. Und Dinge und Plätze und nicht verloren gehen zu lassen. Das ist ein wunderschönes Lied.
Ja. Ja. Johnny Cash hat es gecovert, gell? Auch noch.
Ja.
Auch bezeichnend,
ja,
und, dass er ausgerechnet dieses.
Ja. Ja. Johnny Cash hat's gecovert und es gibt dieses wunderschöne Album von George Martin, In My Life heißt das auch, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und da hat er lauter Leute Beatles-Songs neu interpretieren lassen, unter anderem Sean Connery. Und der spricht, er singt nicht, er spricht In My Life. Mhm. Und sowohl bei der Johnny Cash-Version als auch bei der Sean Connery-Version kriegt man sofort Tränen in die Augen. Das rührt einen so an. Das ist grandios. Mhm. Aber da sieht man auch mal, also wenn Sean Connery das spricht, wenn man mal quasi diese Musikalität und so weiter, es ist musikalisch gesprochen, keine Frage, aber wenn den Gesang außen vor lässt und so und nur auf diese Melodie gesprochen, dann hört man auch noch mal ganz anders, was für ein großartiger Poet John Lennon war.
Ja, und vor allem also, so jung. Das sind ja alte Männer und man hat ja, das Gefühl, das passt vielleicht viel besser zu diesem Song, oder? Dass man da so rückblickt und so ein Fazit zieht. Aber wenn John Lennon das schon als Teenager wahrscheinlich geschrieben hat, das ist ja Wahnsinn, ja, wie du gesagt hast, alte Seele.
Ich kann mich da voll mit das identifizieren. So, ja. Als alter Nostalgiker.
Ja.
Schon immer.
Ja. Toll, schön, schönes Lied.
Ja, ja. Super. Super Wahl, auch was du dazu gesagt hast mit John und Paul, mit Mutter verlieren und so.
Das stimmt. Ja, das ist, also ich kann nur jedem empfehlen, der es noch nicht gesehen hat, dieses Biopic Nowhere Boy sich anzuschauen über die Kindheit und Jugend von John Lennon und das Wunderschöne, es ist sowieso ein wunderschöner Film, aber ganz besonders schön ist, dass in dem ganzen Film nicht einmal das Wort Beatles gesagt wird.
Ja.
Ich glaube, zum Schluss ist es so, dass Tante Mimi dass er zu Tante Mimi sagt, ich gehe jetzt mit meiner neuen Band nach Hamburg und sie sagt, wie heißt denn deine Band? Und er so, das interessiert dich doch sowieso nicht.
Mhm. Ja.
Dann ist der Film zu Ende.
Stimmt, das ist, am Schluss kommt großartig. Noch Paul McCartney, spielt von dem, der in Tatsächlich Liebe dieses Kind spielt, mit Liam Neeson auf der Bank, wo er sagt, er ist nicht traurig, weil seine Mutter gestorben ist, sondern weil er unglücklich verliebt ist. Finde ich auch ein unglaubliches Szenen. Der spielt Paul McCartney. Ah, ja. Also müsste mich jetzt schwer
tun. Und das, wo die sich kennenlernen, diese Mimik von dem McCartney-Darsteller, also auch John Lennon-Darsteller, aber dieses unsicher, der Paul McCartney hat so einen Tick, müsst ihr mal drauf achten, wenn er den irgendwo sprechen sieht, der fasst sich immer in den Mundwinkel. Mhm. Ja. Und diese Mimik, die hat der, oder Gestik, die hat der auch hundertprozentig drauf. Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend, ja.
Gut, endlich kommt Paul mal besser weg als in dem Film Backbeat. Da wird er
ja
auch.
Ja, das ist ja, ja. Ich habe neulich erst wieder Post bekommen von einem Hörer, der sauer war oder sagt, dass Paul McCartney bei uns immer zu gut wegkommt. Er sei doch ein Narzisst. Und dann habe ich gesagt, naja, er mag sich manchmal ein bisschen komisch verhalten haben, zumindest auch in den im Endstadium der Beatles, weil er krampfhaft versucht hat, die Kapelle zusammenzuhalten. Oder man kann da von außen ja sowieso nur sehr schwer was zu sagen. Ich finde auch, dass seine Rolle etwas zurechtgerückt wurde seit Get Back, seit diesem Dokufilm von Peter Jackson.
Ja, absolut.
Finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass man auch sich in ihn und seine Übergrifflichkeit so ein bisschen reindenken kann. Aber narzisstisch gestört ist niemand, der einen Song wie Hey Jude schreibt. Nee. Das ist Quatsch.
Glaube ich auch. Ja, ich bin großer Paul-Fan.
Ich auch.
Weil ich auch. Ich finde, John hat so viel auch peinliches Zeug gemacht, oder wie er mit Cynthia oder mit,
Paul auch.
Mit wie heißt sie? Mai Pang.
Das
ist ja alles extrem widersprüchlich, deswegen ist er auch so interessant.
Ja, aber kontroversere
das Kämpfen um die Beatles finde ich super. Ja. Und da kann ich mich extrem mit identifizieren. Ich spiele ja in einer Beatles-Coverband am Schlagzeug und
Gesang.
50% Gesang. Und da merkt man auch ganz viel so Feinheiten, auch Schlagzeugspiel und so.
Natürlich.
Und was da alles abgeht.
Ringo am Bass. Ist ein grandioser Schlagzeuger.
Und es macht extrem Spaß, ihn zu imitieren.
Ja, weil es alles anders ist als bei allen anderen.
Genau.
Oder?
Ja, ja. Und das macht dann Spaß. Also man spielt dann so, als würde man jetzt einen total schwachsinnigen Break spielen. Aber das passt halt besser als irgendein Rockgepose. Und so, und wenn man das auch nicht versucht, also, dann klingt es auch nicht nach Beatles.
Ich finde Rain zum Beispiel, A Day in the Life sowieso, aber Rain ist ja auch so.
Ja, das spiele ich.
Völlig abgefahren.
Das spiele ich und sing's gleichzeitig, das ist völliger Wahnsinn.
Wow. Ja, das ist völliger Wahnsinn.
Ich lieb's, weil es nur
Phil Collins hat ja mal gesagt, wenn er einen jungen Schlagzeugschüler hat und ihn fragt, wie die Breaks von Ringo funktionieren, dann gucken die ihn immer nur fragend an und sind hilflos.
Ja. Alles, was man weiß über Breaks, muss man irgendwie vergessen. Vor allem der Einsatz von Hey Jude, das ist unfassbar. Weil er sich dann überlegt, als er den Rhythmus schon anfängt, ach, ich mache jetzt doch den Break weiter. Das finde ich so cool.
Ja, toll. Klaus.
Gut, ich meine, Beatles ist schwierig in 5 Minuten. Abzuhandeln.
Ja, geht, nee, ich bleib.
Aber wir reden ja mal 10 Stunden über das Jahr 87 und so. Okay, also ich sag mal kurz, dass ich mich im Jahr 83, glaube ich, emanzipiert habe von meinem Bruder. Es geht im Moment nur noch um meinen mittleren Bruder oder erst um meinen mittleren Bruder, weil der hat immer das Haus beschallt, der hatte die einzige Anlage. Und dann habe ich im Fernsehen, also nachdem ich jahrelang alle Manfred Mann's Earth Band Alben Up the Roaring Silence auswendig konnte, das war natürlich gut für mein Englisch in der Schule, und dann noch so gestreift Marks Lieblingsband Barclay James Harvest. Aber Manfred Mann's Earth Band war...
Oh, die lieb.
Das war ironisch.
Auch ob ihrer... Ja, ja, das ist eine andere Geschichte.
Ja, ja. Auf jeden Fall, Manfred Mann's Earth Band war halt die Band, und das war auch mein erstes Konzert, aber das war dann später, 86. Aber ich sehe im Fernsehen eine Konzertankündigung für Ultravox und es läuft im Hintergrund das Lied Him und ich hocke vor dem Fernseher und denke, ich habe es wahrscheinlich schon mal unbewusst im Radio gehört und habe gedacht, das ist das beste Lied aller Zeiten. Das hätte mich komplett umgehauen und dann noch diese Typen im Schatten, also es war jetzt nicht so Film Noir wie das Video zu Vienna, aber irgendwie habe ich dann so im Kopf, da huschen so Gestalten vorbei und dann läuft dieses Lied mit dem unglaublichen Refrain und irgendwie hat es aber trotzdem was Unheimliches, wie ganz viel von Ultravox in der Mature-Phase. bis zu dem unsäglichen Album U-Fox, muss ich natürlich betonen. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann in den Plattenladen mit 12 und habe mir das Album Quartett gekauft, produziert von George Martin übrigens. Der war leider etwas vorsichtig bei der Produktion, weil das Album davor, Rage in Eden, produziert von Connie Plank, ist ein also Meisterwerk der Produktion. Und weil ich ja kein Geld hatte als 12-Jähriger, bin ich in Freiburg immer in die Schallplatte und habe mir dann dieses Album von 81, das Rage in Eden Album, angehört. Und war völlig in einer anderen Welt. Und dann war so eine Vitrine, da hing dann ein King Crimson Album, das mit diesem Gesicht drauf, Realm of the Dingsbums King. Crimson, ja, Crimson und King. Dann, ich weiß noch, immer wenn ich die Platte Rage in Eden höre, sehe ich diese Vitrine und die Produktion von diesem Rage in Eden Album. Unfassbar. Und jetzt können wir mal kurz das Lied Him einspielen.
Kommt jetzt sofort.
Also, für mich eins der wunderbarsten Lieder und es gibt eigentlich nur den Refrain und dann sowas wie eine Strophe kommt eigentlich das, was dann kommt, irgendwie von der Art gar nicht ran. Er singt halt dann irgendwas fast auf einem Ton und dann kommt wieder dieser Refrain und ein wunderbares, was nur Ultravox kann, Orgel-Solo mit diesem Hebel, der dann immer wie Wawa für Synthesizer und diese Mischung aus Elektronik und Rock und diese Atmosphäre, die immer irgendwie an Architektur oder Metropolis oder so erinnert, fasziniert mich eigentlich bis heute. Mehr auf dem Vorgängeralbum, aber mit Quartett habe ich mich emanzipiert.
Was du gerade gesagt hast, dass das Lied eigentlich nur aus Refrain besteht. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Andreas Dorau hasst Strophen und er hat vor ein paar Jahren ein Album gemacht, das nur aus Refrains besteht.
Ist da Flifla Flaschenpfand drauf?
Ich weiß es nicht.
Vor kurzem war er im Morgenfernsehen und es war unglaublich. Ich habe dann das auf Facebook gepostet und habe geschrieben, so bringt man die Massen zum Kochen. Weil da sitzen einfach Leute irgendwo verteilt und schauen so vor sich hin, so verschränkte Arme. Das ist Wahnsinn. Aber Flifla Flaschenpfand ist, glaube ich, auch fast nur Refrain. Ja, der ging ja, Andreas Dorau ging ja immer in die Stadtbücherei, ich weiß gar nicht, wo er wohnt, und hat sich CDs ausgeliehen und hat immer die ersten paar Sekunden gehört und hat dann daraus ein Lied gebastelt.
Ja, gut.
Das kam mal auf Arte bei Tracks.
Inspiration.
Jawohl. Ja, das war Ultravox. Mit, und Mitchure ist natürlich ein ganz, ganz toller Mensch. Ja. Nicht nur wegen Live Aid.
Sänger.
Und wie er sich zurücknimmt, er singt ja nicht mal bei Do They Know It's Christmas, obwohl er es ja komponiert hat, sondern er macht die Produktion und dann kommt Phil Collins rein und er ist irgendwie schon ehrfürchtig mit Joe und sagt, Phil Collins said it took one take for the drums. Herrlich.
Ja, super. Jetzt kommt was ganz anderes von mir. Wir sind 1987 und das Genre ändert sich jetzt abrupt. Ich habe jetzt irgendwie den Rock entdeckt und ich habe so das Gefühl, ich mag das immer härter. Ich weiß nicht, ich habe vor kurzem mit einem
schneller, lauter, härter.
Ja, mit einem alten Kumpel haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht, Metal und Pubertät. Wir waren uns selber nicht mehr schlüssig, wogegen wir eigentlich waren und warum dieser, es war irgendeine Protesthaltung, aber wir konnten uns nicht mehr erinnern, gegen was eigentlich. Ja, also wir kamen beide aus relativ liberalen Elternhäusern. Es war wirklich nicht das autoritäre System, gegen das wir da angegangen sind. Wir hatten wirklich auch kaum Kontakt zu irgendwelchen besonders autoritären Strukturen. Auch in der Schule ging es eigentlich irgendwie locker zu. Ich weiß es nicht, wogegen wir waren, aber wir waren wahnsinnig dagegen. Und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt, Metallica ist auch nicht hart genug. Und dann habe ich mir die Slayer-Platte gekauft, Rain in Blood, weil im Metal Hammer stand, das ist die härteste Platte aller Zeiten. Und dann wollte ich die hören, hatte dann aber doch Angst und habe sie dann doch nur zweimal gehört. Und dann war sie mir zu unheimlich. Und dann war eine andere Platte, die ich halt entdeckt habe, da war natürlich Made in
Japan. Das ist schön gesagt, da waren sie mir zu.
Ja, waren wir dann dazu. Ja. Na, ich weiß nicht, auch die Texte.
Und so. Fast. Hm? Black Flag.
Ja, Slayer war aber auch halt textlich fieser und irgendwie, ja, man hatte das Gefühl, da begibt man sich in Abgründe, da möchte man dann vielleicht doch nicht hin. Mal kurz reinschauen und dann wieder, ah, okay, Tür zu. Eine andere Platte, die mir sehr wichtig war, Made in Japan von Deep Purple, und ich erinnere mich, dass ich auf dem Bett lag und mir vorgestellt habe, ich spiele diese Musik immer und immer wieder, und es war vor allem ein Lied, das mich da extrem gepackt hat. Und das ist natürlich Highway Star. Ich kann das Lied bis heute eigentlich nicht in der Studioversion hören, sondern es muss dann diese Live-Version sein. Ihr hattet ja auch eine ganz tolle Folge zu Made in Japan. Die habe ich sehr genossen.
Mit dem Henny.
Ja, genau. Ja, von Bart.
Christian. Ja, Christians letzte Folge.
So. Ah, ja, genau. Mhm. Ja, das war echt schön, weil ihr da wirklich viele Wahrheiten auch ausgesprochen habt zu diesem Album, dass ich halt, das mir sehr, sehr wichtig war. Und ich habe jetzt dieses Lied Highway Star auch gewählt, weil es schuld ist daran, dass ich Gitarre gelernt habe. Weil ich habe mir dann immer vorgestellt, ich spiele dieses Gitarrensolo. Und das ist auch ein schönes Beispiel, finde ich, für ein Solo, wo jemand schon was kann, natürlich. Aber was Deep Purple halt macht, ist, die finden natürlich auch immer schöne Harmoniefolgen, die es dem Gitarristen leicht machen, ein schönes Solo drüber zu spielen, auch so klassisch angelehnte Bach-Harmonien und so. Und er macht dann halt natürlich auch tolle Sachen drüber. Ich fand das Gitarrensolo immer so derartig spektakulär und euphorisierend, dass es mich wirklich dazu gebracht hat, zu sagen, ich will das lernen, ich will das können. Und ja, es gibt ja erst, schleicht er sich so rein in dieses, in so ein Thema. Vielleicht kannst du mal die erste Stelle kurz anspielen. Ja, er kniedelt erst so rum, dann kommt dieses die, das ist ja eigentlich ein Witz, aber es hat mich so...
Auch eine Glücksmelodie.
Ja, schon eine Glücksmelodie, finde ich auch. Und dann kommt natürlich dann dieses Bach-Thema, die zweite Stelle.
Er kann was, aber es stört nicht.
Unfassbar.
Und es ist ja eigentlich, es ist gar nicht so schwer. Also für so ein wahnsinnig virtuoses Solo, man kann das recht bald. Es hat nicht so lange gedauert. Ich weiß nicht, 3 Jahre oder so, dann konnte ich spielen. Und ja, für das, dass man gesagt hat, das ist ja Wahnsinn und so. Ja,
in 3 Jahren haben sich die Beatles ja neu erfunden.
Ja, fünfmal. Aber von man kann gar nichts bis dahin, ist 3 Jahre vielleicht. Also,
ja, nee, das ist kurz.
Ja, und seitdem liebe ich halt,
aber
lieb ich den Rock.
Du kurz einfach mal reingrätschen.
Ja.
Wir haben ja, das finde ich ganz interessant, wo du gesagt hast, ja, das ist so definiert und er spielt so schön. Wir haben ja in dieser Folge, in dieser Meilensteine-Folge zu Made in Japan, ist mir aufgefallen, die haben das kurz vorher, bevor sie diesen Gig gespielt haben, ja im Beatclub gespielt, im Fernsehen, bei Uschi Nerke. Und da macht er nur Unsinn auf der Gitarre. Das ist reine Gekniedel und das ist grauenvoll. Und da der Song war einfach noch nicht fertig. Also das ist für dich auch interessant, dass sie dann den Song gespielt haben und er macht dann irgendwas, was viel Show macht fürs Fernsehen, aber nicht diese Prägnanz hat wie dieses wunderschöne Solo.
Es ist halt bei Ritchie Blackmore auch immer möglich, dass er einfach an dem Tag keinen Bock hatte gerade oder dass irgendjemand zu ihm gesagt hat,
womöglich auch das.
Clapton ist aber auch ein toller Gitarrist oder so und dann ist er den Rest des Tages beleidigt oder so.
Ja, ich aber auch beleidigt.
Und deswegen, also ich habe die Purple ja auch live gesehen, wo er sich einfach geweigert hat, bei Smoke on the Water mitzuspielen. Er ist dann einfach von der Bühne und dann musste John Lord das Intro spielen und so. Also Ritchie Blackmore ist immer so eine Wundertüte. Aber wenn er gut drauf ist, ist es natürlich fantastisch.
War das nicht er, der in den Kronleuchter eine Kotwurst auf Tour hat? Ritchie Blackmore eine Kotwurst seinen Bandmitgliedern in den Kronleuchter gehängt, damit er vor sich hin schmurgelt.
Ich gelesen. Nach allem, was man über ihn weiß, wär's vorstellbar. Ja. Ich kenne die Geschichte aber nicht.
Originell eigentlich.
Ja. Ja, und jetzt ist halt Rock und Metal irgendwie immer noch Teil meines Lebens, wie Klaus ja immer erdulden muss dann in meinen Ausführungen zu Judas Priest und so. Aber ja, ist eigentlich war mal weg sogar dann Ende 90er und hat mich jetzt aber seit 10, 12, 13 Jahren wieder ganz schön gepackt.
Stimmt,
und,
als wir uns kennenlernten, hast du das ganz schön verschwiegen.
Ja, da war es auch gar nicht so präsent in meinem Leben. Es kam dann wieder
mit
zunehmendem Alter. Ich
war überrascht.
Ja. Gut, Frank.
Oh ja, wir machen Kontrastprogramm jetzt.
Ja.
Ich habe ja gerade den Meilensteine-Podcast zu Waterloo, das ist 50 Jahre alt jetzt, das Album, Und Waterloo war ja so ein Gemischtwarenladen. Ne? Natürlich der Song Waterloo, Riesen, der größte Grand Prix-Hit aller Zeiten oder ESC-Hit, wie man es nimmt. Und der Rest war ja ziemlich gemischt da auf dem Album von ABBA. Da waren ja dann so, so Glamrock-Sachen drauf, Reggae, ein ganz cooles Zeug. Ist das bayerisch eigentlich?
Hastamaniana, das kann schon sein.
Eigentlich hat es einer verstanden. Ja. Muss man schon mal mit Süddeutschen drüber reden. Ne? Ja. Hastamaniana, na ja, kann man na nicht.
Ja, das ist auch nee,
und das ist ja teilweise auch deutscher Schlager und so, aber diese Jahre 74, 75, die waren halt für mich echt eine heftige Zeit. Mein Vater war schwer krank und hat sich dann wieder erholt. Meine Mutter ist kurz danach schwer krank geworden und gestorben. Da war die 53, ich war dann 75, war ich 9. Und da habe ich so die heilende Kraft der Musik sozusagen kennengelernt. Ich meine, Musik war schon immer natürlich vorher auch schon durch meine Schwestern einfach präsent. Aber diese Stimmen von ABBA, die haben eine heilende Wirkung, eine tröstende Wirkung auch. Also gerade dieses Zusammensingen von Agneta, spricht man es, glaube ich, originalschwedisch aus. Wir sagen ja Agneta.
Wer nicht,
Klaus sagt immer Agneta.
Ich sage immer Agneta.
Und er redet oft von gut. ihr.
Ja, aber nur wegen
der ja, Stimme. Gut, ich meine, wir waren ja alle in sie verliebt letzten Endes, muss man ja sagen.
Ehrlich gesagt in Brian Connolly von Sweet verliebt. Aber das war ja mehr oder weniger das Gleiche.
Ja. Ja. Und in dieser Zeit, also da war es wirklich so, dass ich auch tatsächlich meine Liebe zum Radio entdeckt habe, weil das ja auch sowas Tröstendes hatte, da so feste Termine zu haben, wenn man zum Beispiel im Hessischen Rundfunk Hitparade international mit Werner Reinke gehört hat oder so, wo man dann eben einfach so ausschalten konnte und Musik, oh Gott, auf so einem schmierigen Ohrhörer damals noch ganz schlimm. Aber trotzdem hat es gewirkt, ja, Kassettenrekorder oder Transistorradio mit Ohrhörer. Und ich fand schon immer diese Stimmen unfassbar schön, ja. Und ich habe jetzt mal diesen ABBA-Song hier ausgewählt. Baby, darling, can't you hear me? SOS. The love you gave me, SOS passt ja auch irgendwie dazu, wenn man gerettet werden muss. Und auf der anderen Seite, übrigens, Pete Townsend hat gesagt, das ist der perfekte Pop-Song für ihn. Finde ich auch ein schönes Lob. Zumal man aber ja zu Grand Prix-Zeiten in England eher belächelt hat. Großartiger Song, großartige Band und als ich dann in meine härtere Zeit kam, habe ich das auch verleugnet, aber ich muss heute sagen, diese Musik kann Leben retten. Das ist einfach so, die ist grandios und diese Kapelle wird immer in meinem Herzen sein. Großartige Musik.
Kann ich nur 100% zustimmen.
Das ist halt so, ich glaube, das ist so das musikalische Pendant so zum goldenen Schnitt oder so. Das ist halt die Harmonie an sich und die Perfektion, wie auch die Beatles teilweise oder ELO oder so in manchen Momenten, wo man das Gefühl hat, harmonischer, schöner, perfekter kann Musik eigentlich nicht mehr sein.
Ja, und du kannst natürlich die Stimmen aufblasen mit Wall of Sound, dass du die Stimmen 10-mal übereinander legst. Aber die Grundlage, die muss halt das muss fitten, das muss zusammenpassen, ja. So wie die Satzgesänge der Beatles oder der Eagles oder so, das kannst du auch mit einer Coverband nur sehr, sehr, sehr schwer, du wirst das bestätigen, so hundertprozentig hinkriegen. Und das ist eben einfach etwas Wunderschönes, wenn Stimmen so derartig harmonieren. Wenn Björn dann singt, in Anfangsphase hat er noch viel gesungen, später dann auch wieder Does Your Mother Know. Ist witzigerweise scheinbar so eine schwedische Spezialität. Ich mag das bei Roxette auch nicht, wenn Per singt. aber sie haben ja die beiden Frauen und das ist einfach grandios. Und was die, mal abgesehen davon, dass sie auch hervorragende Geschäftsleute sind und diesen Kult seit 50 Jahren erfolgreich vermarkten, was die geschaffen haben, ist wirklich eine Neuinterpretation, Neuentdeckung des Pop. Man kann es überhaupt nicht anders sagen. Großer Verdienst für die Musik und für mich.
Ja, auf dem Visitors-Album singt er leider auch nochmal bei Two for the Price of One. Das musste nicht sein.
Es gibt so eine Doku auf Arte über peinliche Bands. Da geht es aber vor allem so um die späten 70er, frühen 80er, also Zeiten von Punk, Post-Punk. Und die drei erfolgreichsten Bands zu dieser Zeit, zu denen sich aber niemand bekannt hat, waren die Bee Gees, die Carpenters und ABBA. Also da um die drei Bands geht es in dieser Doku.
Man muss sagen, also ABBA hat ja gerade in den härteren Gefilden große Fans. Ja. Ne? Also es gibt der Lemmy Kilmister war großer ABBA-Verehrer. Ja. John Lord zum Beispiel hat ja sogar mal mit Anifried eine Konzertreihe gemacht, ja, wo dann stimmt. Die großen Kuttenträger kamen und ihr Blumen auf die Bühne gebracht haben. Unfassbar. Und auch Bono, großer ABBA-Fan. Und wie gesagt, Pete Townsend. Also das hat man schon anerkannt. Das war eher so in Deutschland, waren sie sehr erfolgreich. Aber da hat man sie als Rockfan so eher in die Schlagerecke gesteckt.
Ich habe es nie geleugnet, weil ich daheim gab es bei uns nur ABBA, Beatles und Elton John. Bevor mein Bruder das Ruder übernahm. Aber ich war bei ABBA eigentlich immer, wie du auch sagst, getröstet und daheim. Und ich bin großer Frida-Fan. Ich habe auch viele Solo- oder glaube ich alle Solo-Alben von ihr, weil ich ihre Stimme einfach unglaublich finde. Natürlich auch ihre Lebensgeschichte und so. Aber
das ist krass, ne?
Ja,
unglaublich. Das ist
unglaublich.
Um es mal zu erzählen, die ist ja geborene Norwegerin und ihr Vater war deutscher Besatzungssoldat.
Ja.
Hat sie aber, glaube ich, später rausbekommen.
Durch die und, Bravo.
Ist er rausgekommen, dass es ein Bäcker bei euch in Baden-Württemberg war, ne?
Oh, das weiß
Wenn
ich
jetzt. Nicht alles
ah, doch, täuscht. doch. Ich glaube, ich habe es mal gelesen und ich weiß, dass die Bravo das Treffen von ihr mit ihrem Vater, glaube ich, möglich gemacht hat und es war dann, glaube ich, auch so ein...
Ernüchternd, glaube ich, ne?
Nee, ich glaube, es war nicht ernüchternd. Bei Audrey Hepburn war es ernüchternd, da bin ich auch ein großer Experte, da war es sehr ernüchternd, weil der auch die Familie verlassen hat und so. Aber ich glaube, bei Frida war es nicht so ernüchternd, meine ich.
Und die mussten damals Norwegen verlassen, weil die Mutter sozusagen als Besatzerhure diffamiert wurde.
Ja.
Das war, glaube ich, die Geschichte, ne?
Ja, ja, genau. Schlimm, echt schlimm.
Ganz furchtbar.
Ja, aber ich finde es ganz toll. Und zu SOS noch, auf dem letzten Album Voyage gibt es ja eine SOS-Reminiszenz in dem Lied, wie heißt es?
Ich habe jetzt übrigens heute gelernt, dass es Voyage heißt.
Ah, Voyage.
Habe ich auch nicht. Ich habe es hier liegen. Ich dachte auch, Voyage, ganz klar. Nein, der Dave Jörg hat mir gesagt, er hat mir mit Björn und Benny gesprochen und es heißt Voyage.
Ja, okay. Sonst sind wir wieder bei Desireless. Voyage.
Kühlige Minogü.
Also das Lied heißt Keep an Eye on Dan, glaube ich. Und dann kommt am Schluss im Fade-Out kommt plötzlich das Klavierthema von SOS. Das war natürlich Absicht. Das kommt aber völlig unvermittelt.
Wenn das Janis also, Joplin gewusst hätte.
Wer?
Nein, jetzt ist ja klar. Jetzt komme ich ins Kalauern.
Ja, das war nicht witzig.
So, nicht erschrecken. Beim Zusammenmischen der Spuren habe ich spontan beschlossen, hier einen Cut zu machen. Und der zweite Teil folgt demnächst. Bis bald. Ciao.